bei so 10-20% kann man schon sagen, okay, ein Raum mit 100 Leuten, 20 sind davon Idioten, fein. Aber jetzt wird's wirklich unangenehm. Auf der anderen Seite ist diese Debatte so vergiftet. Ich wünschte mir da einen etwas offeneren Dialog. Und vor allen Dingen auch all die Leute, die diese Ängste haben vor Überfremdung und sowas. Das sind ja nicht alles Nazis. Dass man die irgendwie mit in den Dialog holt und mal auch fragt, wovor hast du denn Angst?
Talk mit K. Mit Anne Burgner.
Herzlich willkommen bei Talk mit K, dem Talk-Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine einzige Regel hat. Meine Kollegin Sarah Brassack und ich laden im Wechsel und manchmal auch gemeinsam interessante Menschen aus Köln ein. Jeden Donnerstag um 7 gibt es eine neue Folge. Heute ist ein Schauspieler zu Gast, der schon lange auf meiner persönlichen Wunschgastliste steht. Sein Regiedebüt Schock hat mir Köln so düster gezeigt, wie ich es wirklich selten gesehen habe. Darüber wird zu reden sein. Wir wollen aber natürlich vor allem auch darüber reden, dass er jetzt der neue Partner von Wotan Wilke Möhring im Tatort wird. Zuerst sage ich deshalb herzlich willkommen, Dennis Moschito. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank.
Freue mich sehr. Du hast mal den schönen Satz gesagt, wenn es eng wird, und das bezog sich in diesem Interview auf finanzielle Situationen, mache ich Fernsehen. So, da müssen wir natürlich jetzt fragen.
Ja.
Was ist passiert? Also, weil so ein Engagement beim Tatort ist ja schon eine Verpflichtung. Wie kam es dazu?
Das Angebot kam einfach und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das machen möchte. Und ich meine, als Schauspieler ist das natürlich so ein bisschen ein Ritterschlag, Tatortkommissar sein zu dürfen. Und dann kamen unterschiedliche Gründe für mich dazu zu sagen zusammen. Also zum einen, ich bin ja Kölner und ich liebe die Stadt, aber ich mag Norddeutschland sehr gerne. Und das ist zwar kein Hamburger Tatort, aber zumindest der NDR produziert den. Und ich habe da immer so eine Nähe gefühlt. Und das war ein Grund für mich. Und ich bin ein großer Fan von Wotan Wilke Möhring. Und das war was anderes, was mich dazu bewegt hat, dazu zu sagen. Und finanziell, ich meine, ich bin Schauspieler, ich arbeite und ich muss davon leben und natürlich spielt sowas immer eine Rolle, aber reich wird man davon ja auch nicht.
Du hast das gerade gesagt, das ist so ein Ritterschlag. Ich kenne tatsächlich viele SchauspielerInnen, die auch sagen, ich hätte schon total Lust drauf, Tatortermittler, das wäre sowas für mich. Du hast ja schon in einigen Tatorten mitgespielt, aber es ist natürlich was anderes, jetzt dauerhaft da zum Team zu gehören. Welche Beziehung hast du denn so zum Tatort eigentlich gehabt vorher? Hat er für dich irgendwie eine Rolle gespielt? Weil das ist ja schon so im deutschen Fernsehen Sonntagabend 20.15 Uhr für sehr viele Menschen Ritual.
Eigentlich gar nicht. Also das, was ich da über das Fernsehen gesagt habe, ich bin kein Fernsehgucker. Mhm. Ich habe noch nicht mal, ich habe einen Fernseher, aber der ist nicht angeschlossen. Ich schaue Filme und wenig Fernsehen. Der Tatort hat nie eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich habe ihn hin und wieder geschaut, einfach aus beruflichem Interesse. Mhm. Und es gibt ja durchaus auch wirklich sehr, sehr gute Tatorte, gar keine Frage. Aber für mich persönlich hat das bisher keine Rolle gespielt.
Mhm. Jetzt wird es auf jeden Fall eine größere Rolle spielen in deinem Leben. Wir haben es gesagt, es ist an der Seite von Wotan Wilke Möhring. Und du spielst einen Cyberkriminalisten, der heißt Mario Schmidt. Mhm. Ich habe mir deinen Einstand natürlich angesehen. Und man muss sagen, das ist schon ziemlicher Nerd, also so in seinem ganzen Auftreten. Ich möchte aber noch mal einmal kurz zitieren, was die Drehbuchautorin und der Drehbuchautor Alexander Adolf und Eva Werum im Presseheft sagen. Die sagen, das Wesentliche ist, und darauf sind wir sehr gespannt, wie ein neuer Ermittler wie Mario Schmidt, der in vielerlei Hinsicht alte Klischees von Männlichkeit unterläuft und gleichzeitig eine große Warmherzigkeit und ein kindliches Staunen mit sich bringt, bei den Zuschauern ankommt. Mhm. Welche Wirkung erhoffst du dir denn von diesem Mario Schmidt?
Das ist schon sehr schön gesagt. Ich versuche Mario Schmidt, also erstmal, ich bin selber ein Nerd, würde ich sagen. Und ich würde Mario Schmidt auch als Nerd bezeichnen. Ich glaube, Nerds sind großartig. Und ich möchte, also ich würde ganz gerne bei den Zuschauerinnen und Zuschauern das eine gewisse Sympathie für diese Figur erwecken und ja, und einfach so ein bisschen die Fahne für alle Nerds auf der Welt hochhalten.
Jetzt ist das so, dieser Falke, das ist eben eher so der extrovertierte Typ, der hält nicht hinterm Berg mit seinen Gefühlen. Und dann haben wir eben den introvertierten Charakter. Mhm. Das sehen wir ja relativ oft im Tatort, dass man dann so Gegensatzpaare hat. Ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich das gucke, dass man sehr aufpassen muss, dass man da nicht in so Klischeekisten landet. Ja. Mhm. Klar, du hast das Drehbuch nicht geschrieben, aber du hast natürlich trotzdem irgendwie einen Einfluss darauf, wie du diese Rolle anlegst. Aber wie umgeht man das, dass so eine Figur dann auch nicht zu einer Karikatur wird?
Ja, die Gefahr besteht total. Und wie du sehr richtig sagst, ich habe keinen direkten Einfluss auf die Drehbücher, bisschen natürlich schon. Und da müssen wir jetzt mal schauen, also ich habe jetzt drei Episoden gedreht bisher, müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Ich werde da versuchen, so viel Einfluss drauf zu haben, wie ich kann. Und ich glaube, man muss aufpassen, dass so eine Figur nicht lächerlich gemacht wird. Von mir aus sehe ich da keine Gefahr. Ich bin da vorsichtig. Es ist im deutschen Fernsehen, muss man sagen, oft so, dass Figuren für einen schlechten Gag verkauft werden. Also ne, dann reißt man so eine Figur runter, macht sie klein, dann tritt sie in einen Hundehaufen und sowas. Einfach nur für einen mediokren Gag im besten Fall. Und vor sowas habe ich... Ja, ich bin vorsichtig bei sowas. Und ich versuche, der Figur auch etwas mitzugeben, Kompetenz mitzugeben. Dass man den anschaut und denkt, oh, der kann ja was. Der ist sozial inkompetent, der lernt das auf dem Weg, hoffentlich. Aber das ist jemand, der mit Druck auskommen kann, jemand, der in gefährlichen Situationen kühlen Kopf bewahren kann. Und ich hoffe, eine sehr ambivalente Figur. Also jemanden, den man anschaut und denkt, mein Gott, der ist ja wirklich seltsam. Und dann plötzlich kommen da Sachen raus, die man nicht erwartet hat. Das ist so mein Versuch, diese Figur ein bisschen davor vor der Lächerlichkeit zu schützen.
Du hast das gerade gesagt, du hast ein Herz für Nerds. Du bist auch selber einer. Also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich müsste da schon sehr große Schauspielkunst an den Tag legen, um so jemanden darzustellen, weil ich einfach leider gar keine Ahnung habe. Dann habe ich aber gelernt, dass das bei dir anders ist, dass du dich eben eigentlich immer schon sehr für Technik interessiert hast, früh einen Computer hattest, du hast sogar Bücher übers Hacken geschrieben. Mhm. Also kannst du mal ein bisschen erzählen, welchen Bezug du sozusagen zu der Seite der Figur hast? Also da musstest du dich ja offensichtlich gar nicht so wahnsinnig annähern.
Also auf dem Papier klingt das alles spannender, als es ist.
Ich finde, es klingt super.
Ich habe sehr früh einen Computer gehabt, so mit 12 Jahren. Das war eine unfassbare Investition, die meine Eltern da getan haben, die beide Gastarbeiter waren. Und da war meine Mutter sehr vorausschauend und hat gesehen, okay, nee, Technik, das ist wichtig. Das müssen wir unserem Sohn früh mitgeben. Und dann habe ich mich einfach sehr viel damit beschäftigt. Ich habe natürlich auch viel gespielt am Computer, aber auch versucht zu verstehen, wie funktioniert das Ding eigentlich. Habe Sachen auseinandergebaut, gelötet. Und da ist so eine Faszination für Technologie entstanden, die mich bis heute nicht verlassen hat. Ich verfolge auch natürlich die Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz sehr aufmerksam. Und es ist einfach, ich finde, das ist wie Magie. Das ist total spannend. Ich kann nicht davon lassen.
Wie blickst du auf KI? Also ist ein großes Thema natürlich gerade eher noch so im Bereich Drehbuch, weil das kann die KI, ich habe das irgendwann mal spaßeshalber mit so einer schlechten Weihnachtskomödie ausprobiert, die ich bei Netflix gesehen habe und dachte, also das kann dir doch auch jede KI schreiben und turns out, es ist so innerhalb von wenigen Sekunden. Natürlich bei anspruchsvollen Drehbüchern was anderes, aber wird eine Serie geben mit einer komplett KI-generierten Schauspielerin. Das ist alles möglich, das entwickelt sich weiter. Wie guckst du da drauf jetzt mit professioneller Sicht?
Also, ja, es gibt Bereiche, die werden komplett wegfallen. Also Synchronsprecherinnen und Sprecher zum Beispiel, die werden es in den nächsten Jahren extrem schwer haben. Ich glaube, das wird komplett aussterben. Bei Filmen, also wenn man sich ehrlicherweise diese ganzen Marvel-Filme anschaut, das kann auch eine KI schreiben und das sollte sie auch tun, weil das ist wirklich auch für die Autorinnen und Autoren, das ist mindere Arbeit, sowas schreiben zu müssen. Ich glaube, Kino und Fernsehen haben das Theater nicht verdrängen können. Ne? Und es gibt ein Interesse an echten Menschen. Also wir wollen echte Menschen sehen und wir wollen auch, also mir geht es zumindest so, ich möchte auch mir was anschauen mit der Möglichkeit zu sehen, wie Leute scheitern. Dieses Risiko, das immer da ist, auch auf der Bühne zu scheitern, das mit dieser Anspannung schaut man sich auch Theater an. Und ich glaube, das wird nie ganz weg sein. Aber der deutsche Film oder Kino ganz generell hat es ohnehin schon schwer genug. Da kommt jetzt noch die künstliche Intelligenz hinzu. Ich bin da ein bisschen pessimistisch. Mal ganz davon abgesehen, die ganzen anderen Katastrophen, die nur darauf warten zu passieren, dass wir sind völlig, wirklich ohne es zu merken, in eine Ära gerutscht, in der man Bildern nicht mehr trauen kann, also Bewegtbildern nicht mehr trauen kann. Es ist passiert. Und das macht mir große Sorge.
Aber meinst du, das ist für den deutschen Markt eine größere Gefahr als jetzt für Märkte anderswo? Also ist da Entwicklung verschlafen worden oder, weil du das gerade gesagt hast, jetzt speziell auf Deutschland bezogen, dass dich das sorgt?
Ja, ich meine, in Deutschland, also Geld ist natürlich immer ein Punkt und in Deutschland noch mehr als in Hollywood. Also wir versuchen überall Kosten zu sparen und also man sieht es ja auch zum Beispiel beim Tatort. Ich weiß noch, als ich meinen ersten Tatort gemacht habe, da hatten wir um die 30 Tage Zeit, um einen Tatort zu drehen. Das nähert sich immer mehr den 20 Tagen. Also man versucht zu konsolidieren, man versucht Dinge günstiger herzustellen und dann ist natürlich artifizielle Bildgenerierung eine Möglichkeit, Kosten sehr zu drücken. Und ich habe da kein wirkliches Problem mit, außer wir müssen auch rausgehen können mit der Kamera und wirklich die Realität aufzeichnen können. Und das hat dann ab einem gewissen Punkt nichts mehr mit Filmemacherei zu tun. Ne? Und ich glaube, dass man in Deutschland ab einem gewissen Punkt anfangen wird, eben da mit Sparsamkeit im Kopf, ja, einfach gar nichts mehr zu drehen irgendwann.
Wie gehst du als Schauspieler damit um, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Stichwort Drehtage? Also das heißt natürlich auch, man hat einfach weniger Zeit, man kann weniger Dinge probieren, man kann auch seltener Dinge vielleicht wiederholen, wenn sie nicht so gut geklappt haben. Kommt man dann irgendwann auch mal an einen Punkt, wo man sagt, bei einem Projekt, vielleicht wenn man dann im Vorhinein schon hört, wir haben jetzt so und so viele Drehtage, ich will das nicht machen, weil mir eigentlich klar ist, das kann so nicht funktionieren?
Das ist durchaus möglich, ja, natürlich. Also ich meine, wenn ich weiß, dass ich irgendwie 8 bis 10 Minuten am Tag drehen muss, also es gibt ja immer so ein Drehverhältnis und wirklich, wie gesagt, als ich angefangen habe im Kino, hat man einen Tag gearbeitet und dann hatte man netto 3 Minuten des Films im Kasten. Und das schießt einfach massiv nach oben und das ist ein wahnsinniger Stress. Und dann bin ich nicht mehr in der Lage, gute Arbeit zu machen. Dann muss der erste Take muss dann sitzen und wenn das nicht tut, dann kann man vielleicht mit künstlicher Intelligenz irgendwas daran ändern. Das sind natürlich keine guten Arbeitsvoraussetzungen. Aber wie gesagt, ich verstehe die andere Seite natürlich auch. Filme zu machen ist unfassbar teuer. Mhm. Also wenn man mit Laien spricht, die keine Ahnung haben, was das alles kostet. Also die Leute sind da sehr überrascht. Das sind Millionensummen, die man ausgibt, um solche Filme zu machen. Und das wird immer schwerer zu rechtfertigen.
Mhm. Jetzt in diesem Tatort, also das habe ich vergessen zu sagen, am 21. Dezember 20:15 in einer Doppelfolge bist du da das erste Mal zu sehen. Ist, glaube ich, auch ein Novum, wenn ich mich da recht erinnere. Der ist zumindest nach meinem Empfinden irgendwie schon mit viel Anspruch produziert. Der spielt im Grenzgebiet Holland-Deutschland und es geht um die Mokro-Mafia. Auch da habe ich mich gefragt, ich finde immer bei solchen Themen und beim Tatort und auch bei anderen Krimi-Formaten, dass man auch da total aufpassen muss, dass man nicht in so Gangster-Klischee-Kisten greift und dann irgendwie so Bilder reproduziert, die irgendwie Leute haben. Wie hast du das? Und das fand ich jetzt bei dem Thema eben auch. Und es ist schon, also ihr werdet nicht den Preis für die meisten Toten gewinnen, aber es bleiben schon auf dem Weg, also es sind schon einige, muss man sagen. Wie guckst du da drauf? Also auch da wieder auf so eine Frage, dass man vielleicht auch nicht irgendwelche Bilder immer reproduziert, die Leute haben, vermeintlich von Kriminellen.
Ja, also die Gefahr besteht, aber andererseits natürlich versucht der Tatort auch eine gewisse Realität wieder zu spiegeln und kriminelle Vereinigungen, das ist einfach Thema in Deutschland. Ich habe ganz generell so ein bisschen Problem mit Themen im Film. Mhm. Ich denke, dass der Tatort sich darauf konzentrieren sollte oder Krimis generell sich darauf konzentrieren sollten, gute, spannende Geschichten zu erzählen. Und mich stört es einfach viel, viel mehr, wenn mir etwas beigebracht werden soll. Ne, und dann sind es oft auch ganz banale Sachen, wie Rassismus ist schlecht oder Familie ist das Wichtigste, wo ich denke, ja, schön, ist ja richtig, aber muss ich das jetzt irgendwie so konsumieren auf dem Weg? Und das ist für mich das viel größere Problem. Mhm. Ja, natürlich, man steuert so ein bisschen dagegen, dann gibt es dann halt eben Jugendliche mit Migrationshintergrund auch in unserem Tatort, die irgendwie Sympathiefiguren sein sollen und sowas. Ja, es ist natürlich eine Zwickmühle, was macht man? Also man muss halt eben auch irgendwie die Realität ein bisschen spiegeln. Mhm. Und das ist eben eine Realität.
Hast du denn das Gefühl, weil du das gerade gesagt hast, dass das so was Deutsches ist, dass man dann oft versucht, da noch so einen kleinen pädagogischen Dreh reinzubringen und zu sagen, guck mal, das machen wir jetzt aber nicht, das ist nicht gut. Also ist das, wenn man es vielleicht mit, ja, man guckt ja natürlich viel irgendwie so amerikanische Formate, aber vielleicht auch aus anderen Ländern. Erlebst du das da anders im Vergleich?
Ich habe da jetzt auch ins Ausland gar nicht so den Einblick und der Unterschied ist natürlich, dass sehr, sehr viel mehr produziert wird, in den Vereinigten Staaten speziell. Und da sehen wir ja auch nur die Spitze des Eisbergs. Und da gibt es ganz, ganz viel, was auch sehr medioker bis katastrophal schlecht ist, wovon wir dann verschont bleiben. Aber es gibt in Deutschland schon, finde ich, die Tendenz, Gründe finden zu müssen, aus denen man überhaupt eine Geschichte erzählt. Mhm. Und da sind wir noch nicht wirklich frei. Und wenn man an Förderer und Geldgeber tritt und sagt, ich habe hier eine Geschichte über eine junge Frau mit Essstörung, dann klingt das so, als hätte man wirklich ein gutes Argument, dass man diesen Film machen muss, weil das ist sozial relevant. Also wirklich diese soziale Relevanz ist immer ein Thema. Und ich wünsche mir eigentlich Filme, die ein bisschen... Ja, ich würde gerne einen deutschen Science-Fiction-Film sehen, verdammt nochmal. Und genau, aus dem Grund, und das merken ja auch viele Leute, es gibt sehr, sehr viele Filme über das Dritte Reich, sehr viele Filme über die Stasi, über DDR und so. Und ja, man kommt mit solchen Stoffen an Geldgeber, tritt an die heran und hat irgendwie ein gutes Argument, dass man diesen Film machen kann. Aber das hemmt ein bisschen die Entwicklung, finde ich. Also wenn man überlegt, also die ersten deutschen Filme waren Genrefilme, ne? Also Vampirfilme, Science-Fiction-Filme, das waren die ersten Schwarz-Weiß-Klassiker, ne? Metropolis. Und da sind wir ja komplett von weg. Also da gibt's ja fast gar nichts.
Das stimmt.
Und dann muss man sich so ein bisschen, so eine Serie wie Dark oder so, ne? Das funktioniert dann bei den Streamern, man muss sich so ein bisschen abwenden von Deutschland und sagen, okay, wir produzieren für den internationalen Markt. Dann ist sowas halbwegs möglich.
Hast du das Gefühl, war ja so lange, als dann die Streamer aufkamen, hieß es ja, dass jetzt irgendwie das goldene Zeitalter, gerade natürlich auch der Serien und so, mein Gefühl ist so ein bisschen, die Euphorie ist etwas verflogen. Man sieht eben auch da ist ziemlich viel, ziemlich durchschnittlich. Aber hat das was verändert? Also, weil du hast recht, so eine Serie wie Dark hätte man wahrscheinlich jetzt nur fürs Fernsehen in Deutschland nicht produziert, glaube ich.
Nee, also da ist es natürlich auch eine finanzielle Frage. Ne? Ja. Das Geld hier in Deutschland zu sammeln wäre extrem schwer gewesen. Und dann wäre dann auch die Frage gewesen, ja, aber ist das sozial relevant?
Ne? Und, Zeitreisen.
Genau. Ja, mein Eindruck ist genau wie deiner. Ich habe das Gefühl, dass diese goldene Zeit total vorbei ist. Und auch Streamer, also Netflix ist ja auch angetreten mit einem gewissen Anspruch. Ne? Also wenn man so ganz weit zurückdenkt, diese HBO-Zeit mit diesen großen Serien, Sopranos oder sowas, wo Leute zusammengekommen sind und gesagt haben, nee, wir müssen Qualität machen. Das ist die Lösung. So bekommen wir Zuschauer und Zuschauerinnen. Und das ist komplett vorbei. Es geht einfach nur noch darum, diese Kacheln herzustellen, dass man irgendwie so da durchskippen kann und Qualität spielt einfach keine Rolle mehr. Und das finde ich sehr tragisch. Es gibt ja auch dieses, ich habe letztens so ein Video gesehen über, wie hieß das, Second Viewing. Also, dass man Sachen produziert, die so lau sind, dass man parallel ins Handy schauen kann. Ne?
Und mit dem Anspruch schon.
Ja, sozusagen. Mit dem Anspruch produziert man schon Dinge. Mhm. Deshalb, was auch ein Phänomen, was viele vielleicht auch beobachtet haben, ist, dass Leute in Serien und Filmen ganz oft darüber sprechen, was sie gerade machen. Mhm. Dass man nicht hingucken muss. Also man kann dann zuhören und dann. Und früher gab es ja, ich meine, Show, don't tell. Ne? Man muss etwas zeigen im Film und nicht darüber reden. Das ist ja kein Hörspiel. Und das, da sind wir komplett von abgekommen mittlerweile.
Lustig, da muss ich mal drauf achten, weil das finde ich immer so amüsant, wenn man jetzt zum Beispiel Hörspiele, was ich nicht, 3 Fragezeichen habe ich früher immer gehört. Und da fand ich das immer schon so lustig, dass die dann immer sagen, oh, ich öffne jetzt mal das Fenster, ja, ich gehe jetzt mal hier in den Raum. Da werde ich mal beim Serien- und Filme gucken drauf achten. Jetzt ist es so, und der Tatort ist ja auch eine Krimiserie, und wir wissen irgendwie, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Krimis in Deutschland, und auch bei zum Beispiel Podcast True Crime ist das mit Abstand erfolgreichste. Das funktioniert super, das füllt zum Teil auch mit Live-Shows Hallen. Klar, irgendwie Verbrechen, alles, was so ein bisschen düster ist, fasziniert Leute. Aber hast du eine, ich meine, du hast auch schon viel gemacht in die Richtung, hast du eine Erklärung, warum Leute das in ihrer Freizeit sehen wollen, also Verbrechen, Kriminalität, Morde, zum Teil ja auch wirklich eigentlich nicht schön anzusehen. Woher kommt das, diese Faszination?
Ja, ich meine, wir fühlen uns immer so zum Dunklen hin, aber angezogen. Das ist natürlich spannend und interessant. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Also bei mir, ich mag Genre total gerne und auch Horror total gerne. Mhm. Bei mir hat das, glaube ich, aber eher was damit zu tun, dass meine ersten Filmerfahrungen als Kind waren. Ich weiß, ich hätte das alles nicht sehen sollen. Mhm. Das hat mich seelisch auch zerstört, aber das triggert etwas in
mir. Was hast du denn da so gesehen?
Ich habe natürlich diese ganzen klassischen Hollywood-Horrorfilme aus den 50er, 60er Jahren gesehen. Mhm. Und ich weiß, ich habe zum Beispiel Body Snatchers, das Remake mit Donald Sutherland gesehen, da war ich 10 oder so. Ich war wirklich eigentlich viel zu jung dafür. Und der Film hat mich wirklich über Jahre, er hatte Albträume davon. Und wenn ich den heute schaue, ich finde, es ist ein fantastischer Film nach wie vor. Auch alle, fast alle, es gibt mehrere davon, fast alle sind gut, außer die neueren. Das sind einfach Horrorfilme, die irgendwie auch politisch lesbar sind und die für mich heute auch noch total gut funktionieren.
Interessant, da bin ich komplett raus. Ich kann das nicht gucken, weil ich irgendwie zu schreckhaft bin. Hm. Und ich habe mal mit 10 oder 12 heimlich Die Vögel geguckt.
Oh,
und
ja,
Albtraum. Das hat mich über Monate verfolgt, tatsächlich. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du früher auch mit zwielichtigen Typen auf der Straße rumgehangen hättest. Und daraus wurden dann so Schlagzeilen wie Dennis Moschito war mal in einer Gang.
Ja, das hat mich so sehr amüsiert. Ja.
Bist du also der kriminellen Karriere knapp sozusagen von der Schippe gesprungen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Also als ich das gelesen hatte auch, also da dachte ich, okay, interessant, dass man das daraus schicken kann. Aber da habe ich drüber nachgedacht und dachte, ja, stimmt, ich war in der Gang tatsächlich. Mhm. Wir waren eine Gruppe von, weiß nicht, 10 Leuten, die, wir haben uns jeden Tag getroffen und wir hatten einfach nichts zu tun. Und dann haben wir einfach Scheiße gebaut. Anders kann man es nicht sagen. Ich hatte immer das Gefühl, oder ich habe da so einen gewissen Abstand empfunden und ich wusste immer, wann ich mich da so hinauswinden muss. Und ich bin nie wirklich mit der Polizei in Kontakt geraten, aber viele aus meinem Umfeld schon. Also da haben einige wirklich Verbrecherkarrieren gestartet und das ist auch nicht gut ausgegangen bei einigen. Ich bin halt in Köln-Bickendorf groß geworden. Das war eigentlich, muss ich sagen, sehr, sehr positiv. Also ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt. Aber Ossendorf lag halt direkt daneben und das war natürlich super spannend. Und dann habe ich da viel Zeit verbracht, da Leute kennengelernt, die so alt waren wie ich. Und wir haben halt einfach versucht, die Zeit totzuschlagen. Und dann kommen junge Männer auf sehr dumme Gedanken.
Das glaube ich sofort. Deine Mutter kommt aus der Türkei, dein Vater aus Italien. Du hast gerade gesagt, du bist in Bickendorf aufgewachsen und du hast mal über deine Eltern gesagt, die wollten stolz auf ihre Kinder sein und sagen können, seht her, die sind Akademiker geworden. Mhm. Und du hast auch nach dem Abi dann erstmal angefangen, Philosophie zu studieren. Ich glaube, nicht mit so ganz viel Ehrgeiz, weil wirklich der Plan doch schon immer war, Schauspieler zu werden?
Ich weiß es gar nicht, ob das mein Plan war. Ich habe als die Möglichkeit sich auftat, habe ich einfach sie ergriffen. Und ich habe dann gesagt, okay, dann versuche ich das. Und ich war auch sehr blauäugig. Ich dachte, das wird funktionieren. Also was soll schon schief gehen, genau. Und ich weiß noch, ich hatte einen Schulfreund, der ist heute Polizist und ja, Kommissar auch. Und ich habe dem das erzählt. Ich meinte, ich werde Schauspieler. Also easy, mache ich. Und er meinte, bist du bekloppt? Das wird doch niemals funktionieren. Und Jahre später habe ich nochmal mit ihm darüber gesprochen. Und er meinte, ja, du hast vollkommen recht gehabt. Ich dachte, nee, das stimmt nicht, du hast recht gehabt. Ich habe einfach mehr Glück als Verstand gehabt, weil die Wahrheit ist, Talent alleine, das reicht nicht. Unabhängig davon, ob ich ein Talent habe oder nicht. Es reicht einfach nicht. Es braucht wirklich Glück. Mhm. Man muss an der richtigen Stelle zur rechten Zeit sein. Und da habe ich einfach viel, viel Glück gehabt. Und mein Philosophiestudium, ich muss ehrlicherweise sagen, die Philosophie hat mich sehr interessiert und das tut sie auch heute noch. Mhm. Und hin und wieder habe ich dann doch drüber nachgedacht, ob ich das nicht hätte abschließen sollen. Also auch wenn das beruflich natürlich kaum eine Zukunft gehabt hätte. Aber das ist ein Feld, das mich nach wie vor sehr interessiert. Und auch ganz besonders die Philosophie des Geistes. Und ich finde, da passieren gerade ganz, ganz tolle Sachen. Also als ich angefangen habe zu studieren, da war die Philosophie noch so ein bisschen, ja, also man hat so das Gefühl gehabt, das ist vorbei. Es gibt andere Wissenschaften, die bessere Dinge herausfinden werden über den Menschen und auch über den Geist. Und das ändert sich gerade so ein bisschen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und das verfolge ich auch.
Gut, du kannst es ja immer noch irgendwann mal zu Ende studieren.
Ja, ich muss mir das Alter aufbewahren.
Oder? Genau, dann so ein Seniorenstudent, der dann irgendwie alle anderen nervt. Habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich das nicht vielleicht mache. Wie fanden deine Eltern das? Also wenn die eben eigentlich gerne wollten, so dass die Kinder Akademiker sind, haben die das unterstützt am Anfang? Ist denen das schwer gefallen oder wie ist das gelaufen?
Ich hatte relativ früh dann schon, also ich meine, ich habe dann Schultheater gespielt und war dann an einem kleinen Theater hier in Köln und dann gab es dann einfach sehr schnell schon etwas zu sehen. Und dann sahen meine Eltern mich irgendwie auf der Bühne und haben gesehen, dass ich Applaus bekomme und dann waren die schon natürlich stolz. Und relativ schnell habe ich dann angefangen zu drehen. Also ich habe meinen ersten Film mit 19 gemacht und da kam dann Geld und ja, die haben es irgendwann einfach akzeptiert und haben gesehen, dass ich wirklich einfach da einen Weg gehe und verbissen bin und das unbedingt machen wollte. Und dann konnten sie nichts mehr dagegen tun. Und im Nachhinein waren sie natürlich wahnsinnig stolz. Mhm.
Du hast mal gesagt, dass du am Anfang schon das Ziel hattest, berühmt zu werden. Und vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren oder irgendwann hast du in einem Interview gesagt, Prominenz ist scheiße. Das widerspricht sich ja relativ. Also wie ist da so die Entwicklung abgelaufen? Und heute ist es, glaube ich, so, also viele kennen dich, kennen dein Gesicht irgendwie, wissen, ich habe den schon gesehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass jeder direkt weiß, wer Dennis Moschito ist. Mhm. Ist das gut oder ist das schlecht?
Also ich finde es mittlerweile wirklich gut. Mhm. Ich meine, ich würde auch, wenn es anders wäre, würde ich auch damit leben. Das ist ja auch nicht tragisch. Und es gehört natürlich auch zu dem Beruf dazu. Als ich angefangen habe, das ist ja für viele junge Menschen so. Auch heute ist das nicht anders. Deshalb gibt's ja so viele Leute, die Influencer werden wollen oder YouTuber werden wollen. Es ist natürlich auch so eine Ego-Sache und bei mir war es sicherlich auch, ich wollte sicherlich auch einfach gesehen werden und da fühlte sich das wie eine glorreiche Zukunft an, berühmt zu sein. Und ich habe das bei Freunden mitbekommen, die sehr erfolgreich geworden sind und habe das gesehen und habe einfach für mich selber festgestellt, dass das nichts für mich ist. Ich mal als klares Beispiel, ich habe mit Daniel Brühl zusammen eine WG gehabt und der ist ja auch zu der Zeit schon total durch die Decke gegangen und ein Ding folgte auf das nächste. Und irgendwann habe ich den so angeschaut und dachte so, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig darauf, was er hat, weil ich den Stress gesehen habe, den der da durchzumachen hatte. Plus, ich habe gesehen, der kann das handeln. Mhm. Der war sehr gut darin, damit umzugehen. Und ich habe zunehmend gemerkt, ich bin da ganz schlecht drin. Also ich ziehe mich dann zurück und ich will dann mit niemandem reden. Und je mehr Termine ich habe, desto mehr empfinde ich Stress. Irgendwann habe ich einfach gemerkt, das ist nicht für mich. Das zum einen. Und dann, weiß ich noch, ich habe einen Film mal gemacht, der war nicht besonders erfolgreich, aber ich habe da eine Rolle gespielt, die sehr gut angekommen ist. Und dann war ich auf der Premiere und dann am Ende wurden alle, die ganzen Schulmitglieder und Schauspielerinnen und Schauspieler auf die Bühne gerufen. Und als mein Name fiel, gab es dann tosenden Applaus. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und dachte, wow, das fühlt sich fantastisch an. Und dann saß ich ein paar Stunden später im Hotelzimmer und das war so weg. Und ich war so alleine und hatte so das Gefühl, ja, aber mein Leben hat sich ja überhaupt nicht verändert. Und da habe ich gemerkt, ah, okay, das ist ein Fass ohne Boden. Na, wenn ich mein Glück daran hefte, dann werde ich unglücklich werden. Und genau, und mit dem Alter, ich meine, ich gehe jetzt auch mit großen Schritten auf die 50 zu, habe ich auch einfach gemerkt, Privatsphäre zu haben, Anonymität, das sind wirklich ganz, ganz wertvolle Dinge. Und so wie es jetzt bei mir ist, wie du eben auch sagst, viele Leute erkennen mich, aber ich bekomme heute noch sprechen mich Leute an und haben das Gefühl, ich bin mit denen zur Schule gegangen oder so. Das ist dann auch oft eine unangenehme Situation, weil ich dann nicht sagen kann, haha, ich bin dieser berühmte Schauspieler. Das finde ich ist eigentlich ideal. Damit kann ich prima leben, so kann das bleiben. Mal schauen, wie das jetzt mit dem Tatort wird.
Welche Rolle, glaubst du, hat das gespielt, jetzt zum Beispiel, weil ich wollte dich auf die WG mit Daniel Brühl auch noch ansprechen, dass eben Daniel Brühl heißt und du Dennis Moschito und du ja auch mal gesagt hast, man findet auf jeden Fall sehr viele sehr schöne, klare Worte von dir, dass so Anfang der 2000er es eigentlich immer nur darum ging, wenn du jemanden spielen solltest, dann solltest du irgendwie Migrationshintergrund haben und du wolltest irgendwann nicht mehr der, Zitat, Migrantenhans sein. Mhm. Gerade wenn man jetzt in so einer WG wohnt und sich Karrieren entwickeln, hat das eine Rolle gespielt? Hast du gemerkt, es macht eben einen Unterschied, ob ich jetzt, also ja, es macht natürlich einen Unterschied, aber welche Rollen dir angeboten werden und wie sich deine Karriere entwickelt, weil du jetzt eben nicht blond und blauäugig bist?
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo. Oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Also das ist sehr meine persönliche Erfahrung. Das mögen andere Leute anders sehen. Aber ich habe das eigentlich nie so richtig als Problem empfunden. Besonders auch, weil mir bewusst geworden ist, dass ich dadurch überhaupt eine Karriere hatte. Weil hätte ich Peter Heinz,
Mario Schmidt.
Ja, zum Beispiel, wäre ich das gewesen, dann, wer weiß, ob ich überhaupt hätte drehen können. Ne? Also meine ersten Filme, die ich gemacht habe, waren halt eben genau das. Das waren also Migrantenkomödien und das war, und auch das, glaube ich, habe ich schon einmal gesagt, das ist eine Schublade, in der man sehr gut leben kann. Mhm. Ich empfand es als sehr viel problematischer, dass ich oft Rollen verkörpert habe oder verkörpern sollte, die einfach klischeebeladen waren. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt, wenn man so diese Migrantengeneration der Türkinnen und Türken zum Beispiel, da gab es ganz große Zuströme aus Ostanatolien. Das waren Leute, die waren ganz einfach arm. Und dann gab es natürlich die ganzen Intellektuellen und politisch Verfolgten, die nach Deutschland gekommen sind. Und das sind oft die Familien gewesen, wo die Kinder sich für künstlerische Berufe entschieden haben. Das heißt, da sind so ganz moderne Deutsch-Türken und Türkinnen und die müssen plötzlich Frauen mit Kopftüchern spielen. So. Oder die müssen die Brüder spielen, die versuchen ihre Schwestern zu töten, weil die sich verliebt haben. So, und das hat mir sehr aufgestoßen. Mich einfach und die haben es natürlich alle gemacht, weil ich meine, die mussten ja leben und wollten ja auch eine Karriere haben. Und das war mein Hauptproblem. Ich habe das Gefühl, das hat sich sehr gebessert. Und jetzt habe ich da überhaupt keine Probleme mit. Jetzt spiele ich gerne in Mustafa oder oder ein Aykut.
Aber war das für dich so im Aufwachsen, wenn es um Identität geht, bei dir ist ja jetzt eben auch noch so, also die Mutter aus der Türkei, der Vater aus Italien, du hast das auch in einem Interview gehört, das war so schön, wie du erzählt hast, wie die sich kennenlernen, dass sie eigentlich gar keine richtige gemeinsame Sprache hatten. Mhm. Ich glaube, du hast irgendwie Liebesbrief oder irgendwas gefunden und genau, was hilarious. Ja irgendwie eine, genau, aber ich denke ja eigentlich immer, weil, also ich habe halt einen anderen Hintergrund und ich habe das, habe immer gedacht, das ist ja eigentlich ein Wahnsinnsgeschenk. Also man hat eben jetzt in deinem Fall sogar zwei andere Kulturen, andere Sprachen, was man ja eigentlich super feiern sollte. Konntest du das immer oder war das schon irgendwie ein Problem für dich, so deine eigene Identität zu finden? Weil du bist halt in Deutschland geboren, du bist Deutscher. Du hast ja damit auch eine andere Geschichte als deine Eltern. Also wie hast du dich da so gefunden?
Also ich habe das wirklich eigentlich nie als problematisch empfunden. Mhm. Also ich habe natürlich auch gewisse Rassismus-Erfahrungen gemacht. Ich habe da, glaube ich, Glück gehabt. Das war alles nicht so schlimm. Mhm. Ich glaube, das größte Problem ist, dass man sich nicht sicher sein kann, ob es jetzt Rassismus ist oder nicht. Dass wenn man irgendeine Rolle nicht bekommt oder, der Zweifel. So, das ist, glaube ich, das Schlimmste. Aber ich habe das nie als negativ empfunden, sondern genau wie du sagst, es ist eine große Bereicherung, diese beiden Kulturen zu kennen. Ich fühle mich als Deutscher, aber wenn ich irgendwie Türkisch höre, dann geht mir das Herz auf. Wenn ich Italienisch höre, geht mir das Herz auf. Also ich habe da eine Liebe zu diesen beiden Kulturen und das empfinde ich als große Bereicherung.
Was macht das mit dir, dieser Rechtsruck, den wir dann doch leider erleben und Parteien wie die AfD, die jetzt irgendwie der Meinung sind, Menschen wie du, wie gesagt, du bist Deutscher, aber deine Eltern waren es halt eben ursprünglich nicht, die dann irgendwie sagen, ihr gehört hier nicht her. Muss man natürlich nicht drüber reden inhaltlich, aber jetzt hatten wir diese Stadtbilddebatte von Herrn Merz losgetreten, wo auch klar war, worauf der abzielt, irgendwie auf welche Ressentiments. Wie gehst du damit um?
Ja, erstmal ist man da schon sehr verzweifelt, ne? Also wenn man jetzt so die Zahlen irgendwie sieht, ich weiß gar nicht, was war die letzte Hochrechnung oder die letzte…
Für die AfD?
Ja, ja.
Oh Gott, ich weiß es nicht.
40%
ja,
oder sowas.
Ja, also irgendwie…
Also bei so 10-20% kann man schon sagen, okay, ein Raum mit 100 Leuten, 20 sind davon Idioten, fein. Aber jetzt wird's wirklich unangenehm. Auf der anderen Seite ist diese Debatte so vergiftet. Mhm. Und ich empfinde das, also das macht einen hilflos. Ich finde auch so, wie jetzt um Merz, um diese Aussage da gekämpft wird, ich finde, das ist, man macht es sich zu leicht. Ne? Ich wünschte mir da einen etwas offeneren Dialog. Und vor allen Dingen auch all die Leute, die diese Ängste haben vor Überfremdung und sowas, das sind ja nicht alles Nazis, so, dass man die irgendwie mit in den Dialog holt und mal auch fragt, wovor hast du denn Angst? Mhm. Ne? Und ich kann, also ich habe mal ein Interview gesehen in Köln-Ehrenfeld, als noch die Moschee gebaut wurde. Und da wurde eine ältere Dame gefragt, was sie davon hält. Und sie meinte, dass sie halt ihr Viertel nicht mehr wiedererkennt. Und dass sie in Ehrenfeld groß geworden ist. Und jetzt wird in allen möglichen unterschiedlichen Sprachen gesprochen, die sie nicht versteht. Und ihr ist das unangenehm. Mhm. Und dann ging jemand vorbei, hatte das gehört und hat sie gleich als Nazi-Oma beschimpft. Und natürlich, ja, ich bin für eine offene Gesellschaft und für Multikulturalität, überhaupt keine Frage. Aber ich muss doch auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die das nicht wollen. So. Und da, mit denen muss man doch in ein Gespräch kommen. Mhm. Das will ich damit sagen.
Das stimmt.
Ja, und ich finde, es gibt so eine, das meine ich mit, der Dialog ist vergiftet. Mhm. Ja, man schimpft auf die anderen. Man ist nicht mehr offen, sich zuzuhören. Und das, finde ich, ist problematisch. Und man drängt die Leute weiter an den rechten Rand.
Ja, wobei ich eben auch finde, also ich denke eben immer, ich kann auch Unsicherheiten verstehen. Und ich meine, wir leben ja auch in einer Welt, die sich wahnsinnig verändert. Und viele Dinge sind super herausfordernd. Ich tue mich dann halt immer schwer damit, wenn man dann meint, das sind jetzt die einfachen Antworten, die halt gewisse Parteien oder Menschen irgendwie liefern. Aber klar, in den Dialog zu kommen, ist eigentlich das Einzige, was irgendwie funktioniert. Aber kannst du für dich sagen, eben jetzt bei so zum Beispiel AfD-Propaganda, ey, das ist mir einfach total egal, weil ich halt weiß, dass es Quatsch ist und ich muss mich da gar nicht mit beschäftigen? Oder wie gehst du damit um, wenn die so politische Forderungen stellen, wo man denkt, da müsste man ja eigentlich normalerweise noch nicht mal mehr drüber reden?
Ja. Ich meine, ja, Hilflosigkeit ist alles, was ich anzubieten habe, weil Vor allen Dingen auch, wenn man sieht, dass es ja weltweit einen Rechtsruck gibt. Und ich meine, was in den Staaten passiert, ist ja noch bescheuerter. Und ich meine, ich habe mir die Mühe gemacht, das AfD-Parteiprogramm zu lesen. Okay. Und da fallen einem die Haare aus. Das ist wirklich grauenvoll. Ne? Und Angst, Sorge. Ich habe auch die Befürchtung, dass es erstmal sehr viel schlechter werden wird, bevor es besser wird.
Tja, ja, ist also so wahnsinnig rosig lässt sich das tatsächlich alles nicht sehen. Das Interessante ist ja auch da, weil du sagst, du hast das Parteiprogramm gelesen, das eigentlich dann immer, nicht immer, aber dass die Leute oft solche Parteien wählen, wo eigentlich klar ist, die haben jetzt inhaltlich mal von allem Ideologischen abgesehen, die haben ja gar nichts davon. Und dann merkt man eben immer, es geht eigentlich, glaube ich, fast immer nur um Gefühle, also irgendwie um so diffuse Ängste, die halt irgendwie offensichtlich besser abgreifen als andere. Jetzt ist ja Köln so eine Stadt, die von sich irgendwie total überzeugt ist. Wir sind ja alle so offen und ne. Und du bist ja auch Köln treu geblieben, also gebürtiger Kölner und der Stadt treu geblieben. Wie blickst du da auf Köln? Stimmt das? Ist Köln eine tolerantere Stadt als andere oder ist das auch so ein bisschen so Folklore wie eben der Karneval, den man sich hier irgendwie auf die Fahnen schreibt, weil es irgendwie nett ist?
Also es kommt sicherlich auch immer darauf an, in welchem Stadtteil man unterwegs ist. Aber generell, ja, natürlich, Köln ist toleranter als andere Städte. Aber andere Städte sind auch schön. Aber ich finde das schon sehr spürbar hier in der Stadt. Und das ist auch einer der großen Gründe, warum ich in Köln geblieben bin. Mhm. Weil ehrlicherweise unter uns die schönste Stadt ist es nicht. Aber die Menschen. Und das ist mir das Wichtigste. Ich habe das Gefühl, dass die Kölner gute Menschen sind.
Ja, und man muss ja auch sagen, also wenn der Stadionsprecher beim FC offensichtlich mit heiligem Ernst jedes Mal beim Heimspiel verkündet, herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, ja. Dann muss man es sich einfach nur lange genug einreden und irgendwann glaubt man es wahrscheinlich. Ich habe das eben schon mal gesagt, dein Film Schock, das war dein Regiedebüt. Und gab es ein paar Szenen, wo ich nicht hingucken konnte, weil ich eben zart beseitet bin. Aber was ich daran auch total interessant fand, war eben dieses, wie Köln darin gezeigt wird. Und ich fand es irgendwie interessant, weil es, also so düster habe ich es irgendwie selten gesehen, aber es hatte schon auch so eine Coolness irgendwie. Es war so, du hast ja selber gesagt, es ist jetzt nicht die schönste Stadt, aber ich habe mich gefragt, ich hatte das Gefühl, Köln spielt eine Rolle in diesem Film.
Total, ja.
Wie wolltest du die Stadt denn zeigen? Also habe ich sozusagen, ist mein Empfinden so, wie du es wolltest?
Ich weiß nicht, müssten wir nochmal abgleichen, aber ich wollte, mir war es wichtig, dass wir die Stadt zeigen, dass sie was Labyrinthisches hat, weil das ist etwas, was ich schon sehr empfinde. Es ist eng und manchmal weiß man gar nicht, wie man von A nach B kommt, muss in 1000 unterschiedliche Gassen und das finde ich irgendwie spannend, dass man nicht so wirklich einen Überblick über die Stadt hat, obwohl sie ja nicht wirklich groß ist. Und das im Film ist es halt so ein bisschen so, dass man, egal wo wir sind, nie so richtig den Raum begreifen kann, in dem wir sind. Selbst in engen Räumen, in Wohnungen oder sowas, weiß man nicht so recht, geht es da hinten weiter und sowas. Das war so ein bisschen unsere Idee dabei. Und wir wollten uns natürlich, also das Wort, es war nicht unsere Absicht, irgendwas cool zu machen. Mhm. Also wir haben versucht, es anti-cool zu machen, weil ich glaube, Coolness ist einfach vorbei. Das interessiert
cool
mich nicht mehr.
Vielleicht auch ein blödes Wort.
Ne? Und vor allen Dingen gerade, wenn es um dieses Genre geht, weil dann wollen die Leute, Leute mit Pistolen sehen cool aus und so. Ich hatte so die Schnauze voll davon. Ich wollte natürlich auch ein Bild von Köln zeigen, das sich auch von Berlin abhebt. Und Köln kann auch eine sehr raue, harte Stadt sein. Mhm. Und das zeigt der Film.
Das war dein Regiedebüt und du hast eben auch mal gesagt, also ich beschwere mich ständig über den deutschen Film und eben wer schimpft, der muss es dann irgendwann auch selber machen. Wir haben da eben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, was dich stört, aber wann war dir klar, okay, ich will jetzt sozusagen auch mal die Seite wechseln, wobei du auch in dem Film die Hauptrolle spielst, also du machst beides, du bist immer noch dann auch Schauspieler in diesem Film, aber eben hast auch die Regie gemacht und auch das ganze Projekt entwickelt. wann ist so der Gedanke in dir gereift? Also wann war klar, ich will das machen? Und du hast auch mal gesagt, du kannst dir vorstellen, auch zukünftig, wenn es um Regie geht, mehr noch in die Richtung zu machen.
Also ich habe das schon recht früh gehabt. Also es hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, Regie zu führen. Und dann habe ich sie ergriffen, wie so ganz viele Dinge in meinem Leben. Eine Möglichkeit tut sich auf. Und ich denke, okay, geh da lang, schau mal, was passiert. Aber mein Hauptinteresse an der Regie ist eigentlich die Arbeit mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Das hat mich immer am meisten interessiert. Und vor allen Dingen habe einfach auch mit sehr vielen, sehr schlechten Regisseuren gearbeitet. Das liegt in der Natur der Sache. Es können nicht alles Genies sein. Aber es gibt da so Berührungsängste. Also, die Regiearbeit ist oft eine sehr binäre Arbeit. Man muss sehr binäre Entscheidungen treffen. Und man muss unter Druck funktionieren können und dann kommt jemand und sagt, möchtest du das oder das? Und dann entscheidet man sich halt eben. Und sobald man mit Menschen zusammenarbeitet, ist das ganz anders. Also dann kommt dann irgendjemand, hat einen Nervenzusammenbruch oder hat gesoffen die Nacht vorher und du musst das irgendwie handeln. Das ist eine ganz andere Arbeit. Und da scheitern viele Regisseure und Regisseurinnen. Weil man kann sich vorbereiten auf alle technischen Probleme, auf so etwas dann halt eben nicht. Und ich habe oft beim Drehen da gesessen und gedacht, so, ich wüsste, was jetzt zu tun ist. Ich wüsste, was ich sagen würde, um diese Situation rund zu machen. Und dann ist es halt eben so, wie das, was du zitiert hast, dass ich dachte, gut, jetzt kann jeder sagen. Ich muss auch gucken, funktioniert das? Und ich habe eine Vorstellung davon gehabt, wie ich Schauspielregie führen würde und ich habe versucht, das umzusetzen und ich muss sagen, das hat für mich sehr gut funktioniert.
Also, das wollte ich fragen, war es dann auch so, wie du es dir vorher vorgestellt hast? Gab es die Momente, wo du dann irgendwie gedacht hast, okay, ich weiß sozusagen jetzt, was zu tun, was zu sagen ist? Oder es könnte auch sein, dass du dann, wenn du es wirklich selber machst, merkst, okay, nee, das überfordert mich irgendwie auch, da komme ich nicht klar. Also, hat sich dann wirklich so rausgestellt, wie du es dir vorher vorgestellt hast?
Ja, schon. Also Überforderung ist es sowieso die ganze Zeit. Also das ist eine nicht aufhören wollende Überforderung. Aber das war schon tatsächlich sehr so. Ich glaube, dass auch meine Kolleginnen und Kollegen natürlich anders auf mich geschaut haben, einfach weil sie wussten, dass ich Schauspieler bin. Und da ist dann ein anderer Dialog möglich. Aber so ich merke halt, also weil ich es auch einfach selber erfahren habe, Schauspielerei hat für mich und sicherlich viele andere auch sehr viel mit Ängsten zu tun. Man hat permanent Angst und man wird irgendwie Leute urteilen über das, was man da gerade getan hat. Und wenn ich in so einem Zustand bin, kann ich keine gute Arbeit machen. Also, ne, und ich höre dann oft so, ja, du bist doch Schauspieler, das musst du doch aushalten. Ja, ich bin aber eben auch ein Mensch und ich stehe da und dann ist da ein ganzes Team, alle gucken auf die Uhr und ich muss irgendwie Leistungen bringen und dann klappt es nicht. Und dann schaue ich mich um und denke, oh Gott, also der Tonangler denkt, ich bin eine Flasche oder sowas. Und diese Emotionen, diese Ängste muss man aus den Leuten herausspülen. Und das funktioniert, indem man warmherzig ist, indem man Leuten Zuspruch gibt und versucht, die emotional zu unterstützen. Das ist eigentlich kein schwerer Job, nur viele Leute machen es nicht. Man muss den Leuten ein gutes Gefühl geben und den Leuten ein Gefühl geben, dass sie nichts falsch machen können. Und dann passieren wundervolle Dinge.
Ja, ich glaube, dass natürlich, also ich habe ja noch keine Filme gedreht, aber ich stelle es mir vor, gerade bei Regie, dadurch, weil man ja natürlich weiß, man muss jetzt sozusagen den Überblick auch behalten und irgendwie Dinge steuern, dass ich mir vorstellen könnte, dass es dann eben Menschen gibt, die dann eher in so ein autoritäres Verhalten übergehen, ne? Also eben sagen, du machst das, weil natürlich das, was du sagst, wie du es beschreibst, viel mehr Dialog und Auseinandersetzung einfach einfordert. War das denn für dich, also du hast ja das ja sowohl das Schauspiel als auch dann jetzt eben die Regiearbeit autodidaktisch beigebracht. Hat dich das irgendwann mal beschäftigt, dass du das nicht zum Beispiel studiert hast, also dass du nicht irgendwie im Hinterkopf hast, ich weiß ja, ich habe diese Ausbildung gemacht, oder spielt das keine Rolle mehr?
Es hat eine Rolle gespielt, als ich angefangen habe, einfach aus einem Minderwertigkeitskomplex, weil da kamen dann irgendwann all diese Schauspielerinnen und Schauspieler von der Ernst Busch und von diesen großen Schauspielschulen und dann dachte ich so, ja, okay, ich habe das alles nicht, aber irgendwann ist das dann halt auch weg. Ich hatte ja die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen. Anders natürlich als diese Leute. Vor allen Dingen, wann bekommt man schon mal die Möglichkeit, sich in drei, vier Jahren so intensiv mit einer Materie auseinanderzusetzen wie in einem Studium, ne? Also ich kannte die ganze klassische Schauspielliteratur nicht und das musste ich mir dann irgendwie selber aneignen. Aber da man nicht durchgängig arbeitet, oder ich zumindest, hatte ich die Zeit, das eben zu tun. Und mehr. Ich konnte mich dann eben mit anderen Sachen auseinandersetzen, wie zum Beispiel Computern oder Sprachen oder Musik. All das, was mich interessiert hat. Oder auch der Philosophie. Mhm. Das ist halt eben der Vorteil, wenn man nicht studiert. Man kann sich das dann eben aussuchen. Und dann habe ich mich mit den Dingen auseinandergesetzt, die mich interessiert haben. Und ich habe einfach sehr viel Zeit in meinem Leben an Sets verbracht. Das heißt, die ganzen Strukturen waren mir bekannt. Und den Rest learning by doing. Also ich war am Ende Imposter-Syndrom. Alle Leute, die man, auch gerade beim Film, ne, alle Leute stehen da und tun so, als wüssten sie, was los ist und alle schwimmen die ganze Zeit.
Und interessanterweise sind es ja fast immer die es eigentlich drauf haben, die am meisten zweifeln. Das finde ich immer interessant, dass die, auf die man so von außen guckt und irgendwie denkt, ja gut, der oder die hat es ja jetzt wirklich verstanden, so natürlich super Selbstbewusstsein. Und dann sprichst du mit den Leuten und stellst fest, nee, ey, die sind genauso unsicher, ja, und zweifeln total. Genauso. Und es ist ja auch gut, weil, ne, also ich meine, die so mega von sich überzeugt sind, ist in der Regel ja auch meistens eher ein bisschen schwierig.
Das stimmt, ja.
Stimmt's denn? Also auch das ein Zitat von dir. Du hast mal gesagt, 80% der Filme, die ich gemacht habe, waren nix. Und dann hast du irgendwann gesagt, das sei eine Lüge gewesen, seien 95% der Filme gewesen.
Eigentlich so langsam.
War's so schlimm?
Muss ich mir Gedanken um so ein Zitate-Werk von mir klammern. Stimmt. Also was soll ich dazu sagen? Ist die Wahrheit. Also und auch da wieder zwangsläufig. Das muss ja so sein. Also das sieht man ja auch in der Literatur, in der Musik. Da ist nur ein ganz kleiner Teil ist Gold.
Aber 95% ist schon
eine Menge. Ja,
eine Menge.
Vielleicht müsste ich das nochmal ganz konkret ausrechnen. Aber erstmal wirklich ein Großteil der Sachen, die ich im Fernsehen gemacht habe, wo will man die hinpacken? Also ganz ehrlich und ohne Böswilligkeit. Ne? Das sind ja auch Produkte, die werden dann gezeigt und dann wirft man sie weg. Also das kann nicht alles Gold sein.
Aber du bist ja schon, das finde ich ist eben schon jetzt auch bei dem Job noch was anderes, ist ja dein Gesicht. Also du bist sozusagen dann Teil des Ganzen, man sieht dich wirklich. Bei vielen anderen Jobs, wenn man irgendwas macht, was nicht so gut ist, ja, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie der Fliesenleger die Fliesen vielleicht nicht perfekt irgendwie verlegt hat in einer Ecke, dann sieht das jetzt im Zweifel der Kunde oder die Kundin, aber halt sonst niemand. Aber bei dir sehen es, wenn es im Fernsehen läuft, dann ja doch irgendwie ein paar Leute mehr. Also
ja gut, ich habe ja nicht gesagt, dass ich schlechte Arbeit gemacht habe.
Stimmt.
Also ja, nee, aber den Anspruch habe ich dann natürlich schon, dass und ich mache auch nichts, wenn ich etwas lese und ich finde das ganz grauenvoll von vorne bis hinten, dann mache ich das natürlich nicht. Aber es gibt sehr häufig die Situation, dass ich Drehbücher lese, wo ich denke, die Geschichte ist jetzt nicht das Goldene vom Ei. Aber die Rolle ist interessant und ich kann was machen, ich kann da was hinzufügen, ich kann etwas tun, was niemand anders tun kann. Und es gibt einen Aspekt daran, der mich interessiert. Also das braucht es mindestens. Und das hat es dann auch oft. Also das gibt es schon. Mhm. Aber wenn man wirklich nochmal auch schaut, wie Filme und auch Fernsehfilme produziert werden in Deutschland, das ist alles auch so mit der heißen Nadel gestrickt. Also da werden Bücher im letzten Moment umgeschrieben, Leute sind wahnsinnig unter Druck, da was zu produzieren, das halbwegs funktioniert. Und dann ist ein Fokus auch einfach, wie ich finde, verkehrt. Man schaut dann einfach auf Dinge, die nicht so wichtig sind. Also wenn man überlegt, die Entwicklung eines Drehbuchs ist das Günstigste an dem ganzen Prozess. Und trotzdem nimmt sich da niemand die Zeit für. Ne? Und auch die Autorinnen und Autoren, die haben es wirklich schwer in Deutschland. Man verdient einfach viel zu wenig Geld. Dann muss man Sachen neu schreiben und bekommt kein Geld dafür. Das heißt, man braucht 3-4 Projekte im Jahr, um überhaupt überleben zu können. Und dann will man das so schnell durchdrücken, wie es nur irgendwie geht.
Ja, ja, ich habe dann auch schon, mir war das früher auch nicht so klar, aber das haben mir auch schon irgendwie AutorInnen erzählt, dass dann plötzlich auch dann holt irgendwie der Sender oder so, dann holt die nochmal irgendwen anders rein und dann fangen die da an dem Drehbuch rumzuschreiben. Also ist vielleicht nicht so ein, auch nicht genug Respekt davor, ne? Wobei es ja eigentlich das ist, wovon alles ausgeht. Jetzt, du hast gesagt, 3 Filme habt ihr schon gedreht jetzt von dem Tatort. Mhm. Also es gibt diese
Doppelfolge und dann noch einen weiteren.
Genau, und noch einen. Und was wünschst du dir jetzt für diese Rolle, für diesen Mario Schmidt, dass du vielleicht auch noch in, weiß ich nicht, 10 Folgen sagst, ich habe irgendwie Lust auf den?
Also ich wünsche mir, dass ich hoffentlich selber lange genug Interesse an dieser Figur habe und sich Wege auftun für eine Entwicklung. Und dass wir alle noch so ein paar Facetten von dem kennenlernen. Also ich habe ja jetzt auch schon ein paar Gespräche zu Mario Schmidt geführt, auch mit Presse und Medien. Und da ist immer so der Eindruck, ja, die Figur ist ja schon irgendwie da und du spielst sie jetzt. Aber die Wahrheit ist, da hat irgendjemand was zu Papier gebracht. Man hat irgendwie versucht, da was zu definieren. Und dann rennt man los und guckt, wo man rauskommt. Und das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Und ich bin einfach gespannt, wo ich da lande. Also ich wünsche mir, dass die Figur mich interessiert über eine lange Zeit. Und ich glaube, dass dadurch wird sie automatisch interessant sein.
Und du hast gesagt, du hast Lust, mit Wotan Wilke-Möhring zu arbeiten. Mhm. War es denn dann so, wie du es dir gedacht hast?
Ja, total. Ja, ja. Also Wotan ist wirklich ein Original. Mhm. Ich meine, letzten Endes, also die Leute, die ihn aus dem Fernsehen oder aus dem Kino kennen, wissen das ja. Also man sieht schon sehr, wer der Typ ist. Und ich mag solche Leute irgendwie gerne. So, ich ehrlicherweise, ich manchmal auch in den Gesprächen, die wir da auch so in Drehbuchbesprechungen hatten und sowas, da dachte ich oft, oh, ich würde mir gern, von dem muss ich mir eine Scheibe abschneiden. Der ist einfach, der hat das Herz am rechten Fleck. So, das kann man sagen. Das ist ein grumpy Guy mit dem Herz am rechten Fleck.
Das klingt doch eigentlich gut. Mhm. So, und jeder und jede, die sich jetzt davon einen Eindruck machen wollen, wie das so läuft zwischen euch in diesem Tatort, der kann das tun. Und zwar, ich sag's nochmal, am 21. Dezember gibt es eine Doppelfolge, also Ein guter Tag und Schwarzer Schnee direkt hintereinander. Und den nächsten habt ihr dann auch schon gedreht, also es geht auf jeden Fall weiter. Ich wünsche euch viele Zuschauer und dir auf jeden Fall weiterhin sehr viel Spaß und ich bin gespannt, was noch so kommt und danke dir sehr, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Anregungen, Kritik, Talkgast-Vorschläge können Sie alles gerne an mich schicken unter anne.burgmehr@ksta-medien.de. Und die nächste Folge Talk mit K gibt es nächsten Donnerstag um 7 Uhr.
Talk mit K.